Künstliche Intelligenz ist einer der größten Energiefresser. Gleichzeitig kann sie uns dabei helfen, energieeffizienter zu werden. Genau darum geht's heute. Willkommen zu KI-Köpfe. Ich bin Paul Elvers, Chief AI Officer der Funke Mediengruppe und ich spreche heute mit Björn Weide. Er ist CEO von LyncTech, die sich genau auf dieses Thema spezialisiert haben. Viel Spaß mit der Folge. Lieber Björn, schön, dass du da bist.
Freue mich.
Du bist heute in einer Doppelrolle hier. Du bist einerseits Geschäftsführer von LyncTech.
Richtig.
Und andererseits Berater für KI-Themen mit Million Minds?
Million Brains.
Million Brains.
Fast, genau.
Und heute soll es eigentlich um das Thema KI und Energie gehen.
Ja, gerne.
Ja, bist du bereit?
Auf jeden Fall.
Du hast mal gesagt, KI ist Fluch und Segen zugleich. KI ist, wie wir wissen, einer der größten Energiefresser. Also wir sehen, dass schon jetzt große Mengen der Energiekapazitäten für Rechenzentren genutzt werden. Wir sehen in den USA, dass die großen Tech-Unternehmen tatsächlich zum Teil eigene Kraftwerke planen und bauen, um ihre Rechenzentren zu unterstützen. Das heißt, ich würde gerne mit dir auf das Thema schauen. Also wie können wir sozusagen mit den Plänen, die wir auch haben, in Deutschland und Europa letztendlich auch souveräner zu werden, unabhängiger zu werden im Bereich Technologie, mit dieser Technologie umgehen, auch mit diesem Energiehunger, den die Technologie anstellt. Und gleichzeitig kann uns, und ich glaube, das ist auch etwas, wo du für stehst, KI dabei helfen, letztendlich auch energieeffizienter zu werden und einen besseren Umgang mit der Energie, eine bessere Ausnutzung letztendlich ermöglichen.
Ja, ich glaube, es ist bei jeder Technologie so. Ich habe nicht ohne Grund mein Unternehmen, also die Marke heißt Million Brains Unternehmen, das eingetragen heißt Net Positive Ventures. Mhm. Und das ist so ein bisschen mein Mantra. Ich bin technologisch schon immer gewesen. Ich liebe es, Probleme zu lösen. Und aber alle Tätigkeit, ich meine, wir atmen CO2 aus und sagen ja trotzdem nicht, wir sollten das Atmen einstellen. Ja. Alles, was wir tun, hat auch einen negativen Effekt. Und es geht am Ende darum, hat es in Summe einen netto positiven Effekt. Und das ist bei KI ganz genauso. Und ich bin da schon auch kritisch bei Dingen, die passieren, wo ich sage, ist das ein sinnvoller Einsatz von kostbaren Ressourcen? Also Stichwort AI-Slop. Vielleicht löst das der Markt, gerade werden die KI-Tokens ganz schön teuer, so kurz vor dem Börsengang der Firmen, vielleicht regelt sich darüber ein bisschen was, aber definitiv sollte man sich Gedanken machen, wozu wir dieses ungeheure Werkzeug, das wir da jetzt plötzlich zur Hand haben, einsetzen. Wir waren in der Vergangenheit nicht immer gut da drin, immer nur die besten Einsatzmöglichkeiten von Technologie zu finden. Du scrollst hier gerade auf dem iPad, ich glaube das habe ich tatsächlich mal ausnahmsweise nicht dabei, aber diesen Supercomputer, den wir seit ein paar Jahren wie selbstverständlich bei uns in den Taschen mit rumtragen, wenn wir ehrlich sind, wird er ja auch nicht nur dafür genutzt, sinnvolle Dinge zu tun.
Nee.
Aber die Frage ist am Ende, was ist netto positiv übrig? Und ich glaube tatsächlich, dass wir in dem Fall sogar eine Doppelverantwortung haben, denn wir brauchen für die Abmilderung der Folgen des Klimawandels eine Energiewende. Und die ist so komplex, dass wir dafür, glaube ich, jede Hilfe gebrauchen können, gerade auch technologische, gerade auch KI. Insofern bekämpfen wir ein bisschen Feuer mit Feuer. Aber es liegt an uns, wie wir das einsetzen nachher.
Lass uns nochmal auf den ersten Teil schauen. Also wir sehen, wir haben ein globales Wettrennen darum, wer eigentlich die Vorherrschaft hat im Bereich KI. Die besten Modelle kommen entweder aus den USA oder aus China. Es gibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wer da gerade vorne liegt. Beide Länder haben sozusagen Zugang zu günstigen Energie. Sie haben auch relativ große Energieressourcen. Wenn wir auf Deutschland, auf Europa blicken, ist die Lage ein bisschen schwieriger. Gleichzeitig sehen wir, dass viele sagen, Energieverfügbarkeit ist das größte Bottleneck auch gerade im Bereich KI, also was den Fortschritt anbelangt. Wie soll das funktionieren? Also was ist deine Perspektive auf Deutschland und auf Europa? Einerseits im Hinblick auf hohe Energiekosten und gegebenenfalls auch Energiemangel, um letztendlich in den Bereich auch mit einsteigen zu können.
Ja, also sind ja zwei unterschiedliche Voraussetzungen ein bisschen, China und USA. Die USA sind ja ganz stark in den konventionellen jetzt wieder aktiv und bauen Gaskraftwerke ohne Ende, um auch den Energiehunger zu stillen, auch Atomkraftwerke. China ist gleichzeitig einer der größten Player auch im Solarmarkt. Da bin ich nicht ganz im Bilde, wie das jetzt bei dem Ausbau der Rechenzentren dort ist, aber die haben da schon ein Stück einen Vorteil. Ich glaube, Europa kann einen Vorteil daraus haben, wenn wir irgendwann mal wieder Foundational Models haben, die irgendwie auch mitspielen können in der Oberliga, dass wir ja durchaus beim Thema Energiewende ganz, ganz vorne sind. Und ich glaube, das muss ja langfristig die Antwort sein. Also der Energiehunger von KI ist ja nur dann ein Problem, solange wir ihn aus konventionellen Brennstoffen beziehen. Aber wir sind in Europa da wahnsinnig weit vorne. Wenn ich an Länder wie Norwegen denke, die nahezu 100% ihrer Energie aus Erneuerbaren speisen, die nicht ohne Grund auch in den letzten Jahren, als Bitcoin irgendwie noch ein Thema war, viel Rechenpower dort für Bitcoin-Mining platziert haben. Es war kühler, das war ganz gelegen, aber auch die Energie dort war billig. Dann glaube ich nicht, dass wir beim Thema Energie grundsätzlich einen Nachteil hätten, im Gegenteil sogar. Ne? Ich glaube, mittelfristig, wenn das mit den konventionellen ja auch irgendwann mal an ein Ende kommt, ist ja noch nicht ganz absehbar, aber es wird zumindest mal teurer. Mhm. Sieht man jetzt auch gerade an dem Krieg im Iran, die Abhängigkeiten da von Rohstofflieferanten und so werden im Zweifel irgendwann mal ein Bottleneck sein. Die Sonne scheint immer, der Wind weht immer. Vielleicht haben wir da so Richtung digitale Souveränität einen Vorteil, auch energiesouverän sein zu können in der Zukunft mit unseren Investitionen. Auch in Erneuerbare, da ist ja auch mein Mutterkonzern ganz aktiv mit vorne dabei und aus guten Gründen. Ja. Nicht nur, weil es, glaube ich, ethisch das Richtige ist zu tun, sondern auch ökonomisch das Richtige zu tun. Das wird in der Diskussion ja oft vergessen. Und am Ende in der Marktwirtschaft entscheiden ganz oft dann eben dann doch die ökonomischen Realitäten. Und das wird über die nächste Zeit sicher auch einen Schwung dann Richtung Erneuerbare geben, auch beim Thema KI.
Jetzt ist natürlich eine große Frage, soll man das Thema Atomenergie wieder aufmachen in Deutschland oder nicht? Wir sehen, die Nachbarländer bauen fleißig Atomkraftwerke. In Deutschland wurde sozusagen relativ klar entschieden, dass man diesen Atomausstieg macht. Wie blickst du darauf, gerade im Hinblick auf diesen Energiebedarf durch KI?
Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich hatte Physik-Leistungskurs, habe damals mit meinem Physik-Leistungskurs auch ein Atomkraftwerk besichtigt, war damit mal drin und stand am Abklingbecken und musste dann hinterher durch so eine komische Dusche, wo da beim Kollegen von mir dann irgendwie auch ein Alarm anging, weil er irgendwie ein bisschen Staub am Schuh hat. Das war hochaufregend. Kernüberlegung, als wir da raus sind, war aber schon, wir beherrschen die Technologie weitestgehend. Das kann man sicher gestalten und das ist am Ende, ja, das wird ein bisschen vergessen, ja, saubere Energie, wenn man den Abfall außer Acht lässt. Natürlich ist die Versuchung danach zu sagen, dann lass uns das doch nutzen. Ja. Ich glaube, die Diskussion ist aber mal mindestens in Deutschland oder ja, in Teilen von Europa vorbei, denn man muss natürlich das Abfallproblem lösen. Aber das Ökonomische, da sind wir wieder dabei, ist ja noch viel vordergründiger. Bis wir das nächste Atomkraftwerk in der Dimension gebaut haben, dass es in der Lage wäre, irgendwelche Energiedefizite, die wir vielleicht haben, beim Ausbau von der KI tatsächlich zu liefern. Das wird so lange dauern. Wir schaffen es ja nicht mal, einen Flughafen zu bauen. Wie wollen wir neue Atomkraftwerke bauen in der Zeit, die KI jetzt gerade die Anforderungen an sie stellt? Also ich glaube, die Diskussion, die ist durch. Selbst wenn man technologisch begründen könnte, dass zumindest als Übergangstechnologie Atomenergie ja vielleicht einen sinnvollen Beitrag leisten könnte, die ökonomischen Realitäten sind einfach andere.
Gleichzeitig sehen wir natürlich die Situation in Deutschland, dass Energiekosten extrem hoch sind, dass wir Abwanderung von Industrie sehen, die Standorte in Deutschland verkleinern, unter anderem auch das eben begründen mit den hohen Energiekosten, zum Beispiel in der Chemie- oder Pharmabranche. Und gerade wenn wir jetzt wieder auf das Thema KI blicken, auf Rechenzentren, die am Ende gebraucht werden, um große Modelle zu trainieren, extrem energiehungrig sind, stellt sich schon die Frage, wenn man dann sagt, das ist keine weitere Option, eben auch aus guten Gründen, wie du ja gerade gesagt hast, ist es dann möglich, diesen Energiehunger eben mit nachhaltiger Energie
Ja, wie ich schon angedeutet habe, ich glaube schon, wir müssen das aber europäisch denken. Ich glaube, national wird das schwierig, ne? Also nicht nur sind wir als Deutschland etwas beschränkter, was unsere Fläche angeht, aber eben auch Zugang zu erneuerbaren Energien. Wenn ich in skandinavischen Länder gucke, da wäre, glaube ich, eine ganze Menge möglich, sowohl was Fläche angeht für den Ausbau von Rechenzentren. Kühlleistung ist viel, viel geringer, wenn es kühler wird. Aber eben auch Erneuerbare sind da auch vorhanden, insbesondere Wasser und Winter in den skandinavischen Ländern. Ich weiß nicht, wie weit die Diskussionen da gerade sind, aber ich finde, wir verkürzen unser Blick immer so ein bisschen, wenn wir sagen, oh, in Deutschland, wo bauen wir jetzt hier das nächste Gaskraftwerk? Energie ist ein mindestens national europäischer Markt und funktioniert da in weiten Teilen auch ganz gut. Und ich glaube, der Fortschritt, den wir in den letzten Jahren gemacht haben, als Europa auch hinsichtlich dem Ausbau der Erneuerbaren, der wird sich über die Zeit auszahlen. Jetzt gerade zahlen wir ein bisschen drauf als Bürgerinnen und Bürger gefühlt durch die Umlagen, die da drin sind. Der eigentliche Strompreis ist ja gar nicht so hoch. Der ist ja 7 Cent oder so wäre ja die ganzen, ohne die ganzen Umlagen. Sondern es ist eben auch der Ausbau der Erneuerbaren, die Transformationskosten, die wir da haben. Und ja, das tut erstmal weh, aber es ist langfristig das Richtige zu tun. Und das wird dann die Wirtschaft auch merken. Manche eher, manche später.
Okay, verstehe. Lass uns doch einmal von dem Thema zu der anderen Seite blicken, also KI als Potenzial, als Chance. Was ist deine Perspektive darauf? Also was sind die größten Potenziale, die KI auch bieten kann, um energieeffizienter zu werden?
Ja, die Energiewende selber ist, das klingt immer so, man sagt das so leicht und ich muss zugeben, ich bin ja auch seit einem Jahr so ein bisschen in der Branche drin, von außen sieht man auch ganz viel nicht, dann kriegt man mal mit, dass es irgendwelche Diskussionen gibt über, wo gehen jetzt irgendwie die Trassen lang oder so oder die sogenannte Dunkelflaute und Co., aber das ist ja ein substanzieller Shift, wir kommen von einer Welt, in der wir ein paar wenige Großkraftwerke hatten, die quasi ganz Deutschland versorgt haben mit Energie und das sehr konstant, ja, da muss man immer hinten ein bisschen Energieträger reinschaufeln, die muss man produzieren und dahin schippen, das ist logistisch eine Herausforderung. Aber das kriegt man in den Griff. Ansonsten ist man erstmal nicht abhängig von äußeren Faktoren, sondern kann das weitestgehend stabil betreiben und damit 40 Millionen Haushalte in Deutschland versorgen. Jetzt machen wir eine Transition zu Erneuerbaren, die plötzlich dezentral sind. Ja, wir kommen also aus einer Welt von ein paar hundert Kraftwerken zu einer Welt, wo gefühlt jeder zweite ein Balkonkraftwerk, eine Solaranlage auf dem Dach, eine Wärmepumpe im Hof und die Wallbox an der Wand, um das E-Auto zu laden. Und du hast plötzlich, was weiß ich, 40 Millionen Kraftwerke sozusagen mit viel, viel geringeren Leistungen, mit viel, viel größeren Schwankungen auch über den Tag. Und dann gibt es tatsächlich sowas wie Tage, an denen irgendwie so viel Strom vorhanden ist, dass man, wenn man ihn verbraucht, irgendwie Geld dafür bekommt. Das hat man jetzt in Deutschland das erste Mal. Und es gibt Tage, wo irgendwie die Erneuerbaren nicht reichen und man sich Gedanken machen muss, wie kriege ich die Brücke, wo unsere, ich will da nicht zu sehr in die Politik verfallen, aber unsere aktuelle Ministerin auf Gaskraftwerke setzen. Ich sage, das kann nicht die Antwort sein. Ne? Wir müssen Stromspeicherwerke haben, keine Gasspeicherwerke. Aber es fahren immer mehr Elektroautos draußen rum, in der City arbeitet ganz aktiv am bidirektionalen Laden. Man könnte die ganzen Elektroautos als Zwischenspeicher nutzen und. Also ich glaube, da muss man ein bisschen innovativer sein und smarter denken als in ewig gestrigen Technologien. Aber nichtsdestotrotz, die Energiewende selber von so einem zentralen zu einem dezentralen Netz stellt in der Komplexität her unsere Systeme vor ganz andere Herausforderungen als vorher. Verstehe, diese Komplexität zu managen, dafür KI einzusetzen. Und damit meine ich nur nicht nur vordergründig, dass ein LLM jetzt hier irgendwie unseren Strommarkt steuert. Ich glaube, das ist ein bisschen naiv. Aber wir brauchen Software, ganz, ganz viel Software. Und die Branche, die jetzt erstes revolutioniert wurde, muss man eigentlich schon sagen, es ist jetzt nicht mal mehr ein Wirt, ist die Softwareentwicklung. Also ich habe, wie viele Jahre habe ich wirklich aktiv Software entwickelt?
Du bist 6. ja, muss man dazu sagen, du bist ja sozusagen Softwareentwickler.
Also genau. Ich war es mal. Ich glaube, ich würde jedem Softwareentwickler auf die Füße treten, wenn ich sage, ich bin das noch. Dafür bin ich zu lange draußen. Aber ich habe selber mal Software entwickelt und konnte das dann ehrlicherweise Jahre auch nicht mehr, einfach wegen der anderen Aufgaben, die ich hatte. Und dann war ich lange draußen. Jetzt kann ich das wieder. Es gibt eigentlich keinen Tag, in dem ich nicht irgendwie für irgendwas Software entwickle. Und sei es für meinen Sohn, um die Hausaufgaben zu machen, aber auch echte Anwendungen.
Wie, der macht die nicht mehr selbst?
Der macht die selber, aber er lernt dann teilweise mit einer App. Ich musste ihm irgendwann mal Spanisch beibringen. Ich habe mein ganzen Leben noch nicht eine Stunde Spanisch gehabt. Meine Frau rief mich an und sagt, ich bin heute Abend nicht da, der schreibt morgen eine Klausur, lerne mal mit dem Spanisch. Wieso soll ich mit dem Spanisch lernen? Dann habe ich in der Mittagspause eine App gemacht, mit der der Sohn dann abends mit mir gemeinsam Spanisch lernen konnte. Und das eigentlich Lerneffekt war nachher gar nicht die App, sondern er hat die Fehler gefunden, die ich eingebaut hatte, weil ich konnte ja nicht kontrollieren. Das war super. Und da verändert sich ja gerade dramatisch was, ne? Also die Geschwindigkeit, mit der wir Software entwickeln können, kommen ein paar Herausforderungen sicher auch auf uns zu, was Sicherheit angeht und so. Und der AI-Slop auch in der Software ist ein Thema. Aber das ist ja eine Riesenchance. Und deswegen berate ich auch gerne KI im Mittelstand so gerne, weil der Mittelstand war in den letzten Jahrzehnten oft gar nicht in der Lage, sich eigene Lösungen zu bauen. Softwareentwicklung war wahnsinnig aufwendig und teuer. Das hat man sich nicht geleistet. Das heißt, was hat man gemacht? Man hat so SaaS-Software von der Stange gekauft mit stetig steigenden Preisen und immer höher werdenden Budgets dafür und am Ende ja aber doch von der Stange eben, das heißt wenig Möglichkeiten Einfluss zu nehmen und die auf mich anzupassen. Jetzt haben wir grundsätzlich die Chance, für sehr viel weniger Geld in sehr viel kürzerer Zeit Anwendungen zu bauen für spezifische Probleme, eben nicht nur von Mittelständlern, sondern eben auch in der Energiewende. Ja. Weil ganz ehrlich sind, da ist der Software-Stack in den letzten Jahren auch, hat sich nicht so viel weiterentwickelt. Also jetzt gerade auch durch Leute wie uns. Aber das war schon sehr lange sehr stabil, um es vorsichtig zu formulieren. Mhm. Und jetzt kommt durch den Druck auch der Energiewende und Co. plötzlich ganz neue Themen. Auch der Regulator macht ja Dinge, die uns als Energieunternehmen vor neue Herausforderungen setzen. Den können wir nur mit Software begegnen. Und da ist KI einfach der Hebel gerade schlechthin.
Wie kann man sich das konkret vorstellen? Also was sind sozusagen die großen Herausforderungen? Ich glaube, du hast es schön beschrieben, der Markt wird ein Stück weit revolutioniert durch eben eine neue Art von Infrastruktur. Anstatt einiger weniger großer Kraftwerke gibt es sozusagen ein wesentlich komplexeres System an Versorgern und Verbrauchern. Geht es dann aus deiner Sicht im Wesentlichen darum, das zu optimieren, effizienter zu gestalten?
Ja, dadurch, dass du viel mehr Player hast, hast du schon ganz automatisch, mathematisch gesehen sozusagen ein viel komplexeres System. Du hast viel mehr Player im Markt, die irgendwie koordiniert werden müssen. Das heißt, die Koordinierungsfunktion, die nur durch Software erledigt werden kann, wird komplexer. Ich habe gerade vorhin angedeutet, in der City macht schon eine Weile mit VW irgendwie eine Kooperation, wo sie das bidirektionale Laden von Autos zum Beispiel ermöglichen. Dann werden plötzlich, das ist ja auch schon eine Komplexitätssteigerung, ne? Verdoppelt sich die Komplexität mal mindestens, wenn so ein Auto nicht nur einseitig geladen wird, sondern plötzlich Energie zurückspeichern kann. So, was heißt denn das jetzt? Du musst jetzt plötzlich diese ganzen Energiespeicher, also ist ein bisschen wie das Internet 2.0, es gab mal so einen Begriff, Web 2.0, bist wahrscheinlich zu jung dafür, aber nee. da wurden plötzlich aus Konsumenten Produzenten, man nannte es dann Prosumer, ja, jeder, der irgendwie etwas Wort, ja. konsumieren konnte, genau, es ist leider ein bisschen in Vergessenheit geraten, wurde auch zum Produzenten, ne? Ja. So, das nehmen wir heute selbstverständlich wahr, ne? Wenn wir Social Media nutzen, sind wir immer gleichzeitig ja auch durch Kommentierung und Posten und so ähnlich ist es im Energiemarkt auch, wir waren jahrzehntelang nur Konsumenten von Energie und werden plötzlich zu Produzenten. Und das zu steuern, ist eine ganz andere Komplexität als quasi eine Einbahnstraße. Ne? Wir sind als deutsche Ingenieure alle im Herzen, ne? Und so klassische Produktionsstrecken, das können wir. Aber wenn die Komplexität plötzlich Netz wird und verteilt wird, dann wird es halt komplexer und dann brauchst du Software. Und die mitzuhelfen, zu entwickeln, sich auszudenken, ich glaube, da kann KI einen großen Beitrag leisten.
Okay, verstehe. Du hast eben auch ein paar Mal von AI-Slop gesprochen, davon sozusagen, wie man letztendlich auch sozusagen KI ja nutzt für einerseits Dinge, die uns als Gesellschaft nutzen, andererseits vielleicht auch Dinge, die sozusagen aus deiner Sicht überflüssig sind oder vielleicht auch nicht besonders werthaltig. Was genau meinst du eigentlich damit? Also was ist aus deiner Sicht AI-Slop?
Interessant, wie du es formulierst. Du hast natürlich recht, das ist ja eine Wertung und das mag jeder irgendwie anders sehen. Und offensichtlich sind die sozialen Medien inzwischen geflutet mit KI-Zeug, dass die Leute ja gucken, sonst würden es die sozialen Netzwerke nicht ausspielen. Also ich, und das muss ich zugeben, ist eine subjektive Wertung, meine mit Zeug, das keinen weiteren Wert liefert, als nur kurzfristig zu unterhalten. Dabei oft vielleicht sogar noch, und dann wird es ja auch mehr als nur Slop irreführend wird, ne, wenn unter Vorspielung falscher Tatsachen dann echte, also Inhalte von KI-generierte Inhalte als echte ausgegeben werden, dann sind wir schnell im Thema Desinformation und Co. Also das klingt fast schon zu niedlich, AI-Slop, das kann eine ganz große Gefahr werden, erstmal für uns Menschen mit dieser Anzahl an Content irgendwie klarzukommen, ne, dass es eine Überforderung wird und dann bei der Frage noch zu entscheiden, was es jetzt war und was es nicht war und glauben wir überhaupt noch irgendjemandem und an welchen Merkmalen machen wir das fest, ne? Brauchen wir zukünftig irgendwie ein Siegel human generated, ne? Wir haben es ja eine Weile versucht, mal KI generiert irgendwie als Merkmal zu machen, aber ich meine gelesen zu haben, der Threshold ist schon überschritten, dass inzwischen mehr KI generierte Inhalte produziert werden im Netz als Menschen, insofern müssten wir mehr als Kennzeichen, als Brandmark zu sagen, das ist jetzt hier human generated, das wäre vielleicht sinnvoller.
Ja, das steht ja unmittelbar auch bevor. Also Kennzeichnungspflicht ist ja ein Teil der KI-Verordnung, die ja auch in Teilen schon greift jetzt im
August. Und die macht es andersrum, ne? Die will, dass wir KI-Inhalte markieren.
Okay.
Und ich also sage, inzwischen ist das längst überschritten.
Human generated Label.
Genau. Das macht mehr Sinn, glaube ich.
Ja.
Und siehst du überall nur noch KI generiert und dann suchst du die Nadel im Heuhaufen. Ne?
Ja.
Aber sorry, hab dich unterbrochen. Also ja.
Genau, also glaubst du, das ist der richtige Weg am Ende, das zu regulieren? So über eine klare Kennzeichnung zwischen das ist KI und das ist nicht KI?
Also ich glaube an Regulierung für den KI-Markt. Das ist ja auch keine Sondermeinung. Das sagen ja sogar die ganz großen KI-Player, ob Anthropic oder OpenAI, die haben sich alle schon auf Bühnen gestellt und gesagt, bitte reguliert uns. In den USA passiert eher das Gegenteil. Aber ich glaube schon, dass das eine Technologie ist, wo nicht nur der Papst sagt, wir müssen aufpassen, was wir da tun, sondern eben auch viele Branchenvertreter und das zu Recht. Ich glaube, wir haben bei Social Media gesehen, wie schädlich etwas sein kann, wenn wir zu lange sagen, ach, wir gucken mal, wohin es führt und gucken es dann Jahre später an. Aber ich muss zugeben, als Unternehmer und Technologe, der auch an das Positive glaubt, habe ich da immer auch zwei Herzen in meiner Brust. Ne? Also wir müssen auch in Europa aufpassen, dass wir uns nicht selber ins Knie schießen, wenn wir jetzt bei jeder Technologie erstmal sagen, das müssen wir uns ganz genau angucken und erstmal regulieren und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Ich glaube, der Gesetzgeber hat beim AI Act versucht, es mit Bedacht zu machen, und eine Kennzeichnungspflicht ist erstmal nur eine Kennzeichnungspflicht. Die verhindert ja nicht, dass man es tut und dass man es macht, und ich finde es erstmal auch richtig. Ich habe neulich einen Fall gehabt, meine Mutter, glaube ich, war es sogar, hat bei einem Arzt einen Termin machen wollen und hat sich dann dort mit einer Vera oder was unterhalten und merkte erst nach einer Weile, dass es ein KI-System ist. Dann hat sie sogar darauf angesprochen und die hat das verneint. Und es war aber klar, dass es KI ist, und das finde ich nicht in Ordnung. Ne? Also erst recht nicht in so einem Vertrauensverhältnis zu einem Arzt. Und deswegen finde ich das grundsätzlich richtig, dass man Regeln einführt. Aber ich finde, wir müssten da agil wie in der Softwareentwicklung gucken, was funktioniert und was nicht. Und bei den Gesetzgebungsverfahren in der Länge, in der sie brauchen, wird das nicht einfach sein, ne? Während wir quasi noch experimentieren und gucken, was funktioniert, auch immer die Regulatorik mitzudenken und anzupassen.
Wir sehen ja, dass sozusagen die Außenwahrnehmung auf KI sehr heterogen ist, unterschiedliche Einstellungen gibt es. Ich finde, gerade in Bezug auf KI-Inhalte sieht man eigentlich relativ deutlich, dass das nicht gewünscht wird. Also das AI-Slop als Begriff transportiert das ein Stück weit ja auch. Also eine Art negative Einstellung gegenüber KI-generierten Inhalten. Ja. Man sieht es auch in Experimenten relativ deutlich, dass unabhängig vom Inhalt selbst sozusagen das Wissen darüber, dass es KI-generiert ist, den Wert mindert.
Ja.
Also auch in Blindversuchen. Gleichzeitig ist es natürlich interessant zu sehen, dass es sozusagen ein europäischer Weg eingeschlagen wird, der dann sozusagen eigentlich in der Form auch nur in Europa gegangen wird, gerade in Bezug auf Content. Da schon die Frage ist sozusagen, wie lange wird das dann auch gut gehen, also diesen europäischen Weg einzugehen?
Ja, werden wir sehen, ist vielleicht auch eine Art Wettbewerb dann zwischen den verschiedenen Systemen. Ich glaube schon, dass ein paar Staaten auch auf Europa eher positiv gucken und sagen, die versuchen es wenigstens. Nicht immer, also manchmal schlagen wir dabei über die Stränge, das ist sicher ein europäisches Problem, aber ich finde erstmal richtig, dass wir auch so früh angegangen sind. Ich meine, die Tatsache, dass wir jetzt einen AI-Act haben, der bereits in Kraft tritt, heißt ja, dass das vor vielen, vielen Jahren bereits begonnen wurde. Solche Gesetzgebungsverfahren, die dauern ja ewig, gerade in der Europäischen Union. Und das finde ich erstmal gut, wenn man jetzt offen ist dafür zu sagen, wir gucken uns mal an eine Weile, ob es funktioniert und bessern im Zweifel nach, dann ist es erstmal, glaube ich, eine gute Idee. Und AI-Slop ist ja nur wirklich die Spitze des Eisbergs. Man muss jetzt vielleicht auch nicht regulierend eingreifen, wenn Leute irgendwie KI-Slop produzieren wollen und das auch konsumieren wollen. Warum sollten wir es ihnen verbieten? Und wie gesagt, ich glaube, ein Stück weit regelt das der Markt, wenn ich sehe, wie teuer meine KI-Rechnung inzwischen jeden Monat ist und auch noch steigt. Irgendwann muss man sich dann auch als Produzent fragen, muss ich jetzt hier hunderte Euro im Monat dafür ausgeben, so Kram zu produzieren, über den man eine Sekunde lacht? Oder kann ich sinnvoller einsetzen? Ansonsten finde ich teilweise die Vorbehalte gegenüber KI-generierten Inhalten dann auch übertrieben. Also, wo ist die Grenze? Wir machen jetzt seit Jahren, nutzen wir irgendwie Autovervollständigung auf dem Handy oder Rechtschreibkorrektur, und das ist ja ein fließender Übergang. Also ich kann, glaube ich, sagen, dass ich wahrscheinlich kaum noch einen Text schreibe, der nicht mit KI-Hilfe irgendwie zumindest überarbeitet wurde. Behalte mir vor, dass alle Inhalte, alle Gedanken, die da drin sind, irgendwie von mir kommen. Ich sage jetzt nicht, ich muss mal einen Blogbeitrag schreiben zu Energie und KI, denk dir mal was aus. Ja. Sondern ich sage, du, ich habe mir in letzter Zeit Gedanken gemacht zu KI und Energieverbrauch. Das sind so meine drei Takes. Überlegt mal mit mir gemeinsam, wie kann ich das frame? Wie wird daraus irgendwie ein ordentliches Narrativ? Und dann macht man einen Entwurf und dann überarbeite ich den. Ist das jetzt KI generiert oder ist das eine Koproduktion? Ich möchte das nicht mehr missen. Ich bin nicht aus der schreibenden Zunft. Ich tue mich damit schwer. Mir hilft es wahnsinnig. Ich glaube, das, was wir meinen, ist oft was anderes, wenn es so gedankenlos gemacht wird, wenn man immer wieder dieselben Satzkonstruktionen sieht, wenn man auch nicht mehr das Gefühl hat, da ist irgendein Gedanke von einem Menschen drin. Das finde ich auch in Ordnung, dass man das kritisiert. Nur den KI-Einsatz zu kritisieren, finde ich ein bisschen naiv.
Total spannend. Ich finde, was in dieser Diskussion ja auch oft untergeht, ist, dass dieser Begriff KI ist ja so riesig und kann so viel unterschiedliche Dinge meinen. Das vergessen wir manchmal ja dann und blenden das aus und haben dann, glaube ich, eine bestimmte Idee wieder im Kopf in dem Moment, wo wir sagen, AI Slop zum Beispiel, oder wo wir sagen, KI-generierte Inhalte müssen XYZ so. Aber eigentlich die künstliche Intelligenz, als Informatiker weißt du das natürlich, ist als Disziplin sehr, sehr alt, mindestens 50 Jahre alt, und hat verschiedenste Evolutionsschritte durchlaufen und ja, es ist sozusagen in der klassischen Foto-App des iPhones ist sicherlich auch schon vor dem Launch von ChatGPT KI drin gewesen.
Unbedingt.
Ja. So. Und das, also da wird, ja, wird man nicht drüber reden, das eben entsprechend zu kennzeichnen. Deswegen, also die Regulierung ist, glaube ich, auch einfach eine unglaublich schwierige Herausforderung, weil auf der einen Seite sehen wir das, was gerade neu passiert, generative KI, die sozusagen auch aus meiner Sicht auch regulierungsbedürftig ist.
Unbedingt.
Und gleichzeitig packen wir unter diesen großen Begriff aber eben auch so viele Dinge, wo es schon lange in unserem Alltag integriert ist und wo wir vielleicht auch ganz anders mit umgehen müssen.
Ja, Stichwort soziale Medien, ne? Ich meine, ich habe bei Xing gearbeitet, wir haben uns vorhin drüber unterhalten, wir sind ja hier in Hamburg, war ich ein paar Jahre bei Xing, nicht im Steinwurf von hier entfernt, da haben wir damals Recommender-Systeme eingebaut in unsere Job-Vorschläge und Co., natürlich war das KI, aber ich hatte neulich beim Kunden so einen Fall, wo irgendwie jemand meinte, er hätte gerade gelesen, da hätte jemand behauptet, er hätte seit 20 Jahren KI gemacht, aber gibt's doch ChatGPT erst seit 3 Jahren, ne? Und dann gesagt, ja. Das kann trotzdem richtig sein. Ja. Ich versuche auch in meinen Präsentationen immer einmal den Case zu machen, zu sagen, wir reden heute über generative KI, das ist eine besondere Form von KI. Es gibt auch noch andere und die benutzt auch und Alexa und so. So dumm sie, wie sie heute scheinen, ist ja auch alles sowas wie KI. Aber du hast vollkommen recht, das macht es natürlich auch für den Regulator wahnsinnig schwierig, dann da eine Grenze zu ziehen. Ne? Ich bin fast überzeugt, es wäre sinnvoller gewesen, bei sozialen Medien auf die Auswirkungen von algorithmischer Aussteuerung von Inhalten hinzuweisen, als jetzt manchmal, wenn jeder, der auf einer Website einen Chatbot einbaut, da jetzt 5 Warnhinweise hinmachen muss. Bisschen wie die Cookie-Banner, wo man irgendwann auch nicht mehr sieht, dass es die gibt und nur noch wegklickt. Bringt das jetzt so viel? Weiß ich nicht.
Ja. Lass uns nochmal einen Sprung machen und auf deinen jetzigen Job ein bisschen näher eingehen. Du bist jetzt CEO von LinkTech und ihr habt euch im Kern eigentlich darauf fokussiert, sozusagen den ganzen Prozess der Stromversorgung für den Endkunden einfacher zu gestalten?
Ja, so weit würde ich nicht gehen. Das machen dann eher unsere Kunden, die Energieversorger. Wir produzieren die Software, die quasi vom Erstkontakt eines Kunden, Kundenanbahnung über die Pflege deines Kundenkontos, die Abgabe deiner Verbrauchsdaten und so. Wenn du einen smarten Stromzähler hast, kannst du jederzeit in der App gucken, was du gerade verbrauchst und so bis zur Abrechnung. Das machen, da bieten wir Software an, genau, eine Softwareplattform.
Und wie viel KI steckt in eurer Applikation?
Ja, das ist eine super spannende Frage. Wenn man ehrlich ist, KI in der Software selber im Moment wahrscheinlich sogar noch gar nicht. Es gibt Dinge, wo wir da schon dran arbeiten, aber das ist dann alles noch nicht live. Und trotzdem setzen wir jeden Tag KI ein, um Software zu bauen. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ne? Ich glaube, ohne könnten wir gar nicht mehr mithalten. Und das sind aber wirklich zwei verschiedene Sachen, insbesondere wenn man in so einem regulierten Umfeld KI-Einsatz gelten nochmal ein paar andere Regeln. Wir fallen unter die kritische Infrastruktur, nicht wir, aber unsere Kunden. Da gelten nochmal neue, also zusätzliche Bedingungen. Muss man gut aufpassen, was man mit den Daten machen. Du hast vorhin schon angesprochen, die Modelle, die wir da nutzen, kommen in der Regel aus den USA. Können wir hier nach DSGVO gar nicht so einfach irgendwie nutzen. Also nochmal ein paar Herausforderungen gesondert zu klären, aber wir nutzen es heute, wie gesagt, schon ständig und sind in der Lage, neue Geschäftsmodelle aufzubauen, ohne neue Leute einzustellen, einfach weil wir immer effizienter werden in der Produktion sozusagen von unserem Kernprodukt durch KI. Und ich benutze es sowieso ständig und für alles und bin auch so ein bisschen der Promoter deinem Unternehmen, um zu sagen, wie können wir das noch bewusster einsetzen. Es geht ja nicht darum, KI als Selbstzweck zu nutzen, sondern wo hilft es und wo schadet es auch.
Ja. Wie viele Mitarbeiter bei euch nutzen das? Ich glaube, 100 Mitarbeiter sind im Unternehmen.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch irgendjemand gibt, der es nicht nutzt. Das war nicht von Anfang an so. Ich bin jetzt ein gutes Jahr dabei. Wir haben dann auch Maßnahmen getroffen, um so ein bisschen zu begeistern für das Thema. Ehrlicherweise, gerade auch in der Softwarebranche gibt es auch Vorbehalte von Menschen, die sagen, was passiert denn da? Nimmt mir jetzt KI den Job weg? Und ich versuche das immer, diese Sorge zu nehmen, weil wir haben so viel zu tun. Ich würde mich freuen, wenn einfach die Effizienz so steigt, dass wir für die anderen Sachen dann auch wieder Kapazitäten haben, weil nur neue Leute einstellen, die man auch oft nicht gar nicht mehr findet, kann ökonomisch auch nicht die Lösung sein. Und dann haben wir aber Sachen gemacht wie KI-Hackathons gemacht. Eine Weihnachtsfeier haben wir 2-3 Stunden vorher mit KI-Tools Sachen gemacht. Das war auch ganz, ganz lustig. Da haben wir dann irgendwie die Vorratskammer mit KI überwacht und guckt, welche Getränkekisten leer sind, um so einen niedrigschwelligen Einstieg auch zu schaffen. Und dann saßen da auch Menschen aus den Verwaltungsfunktionen, die gesagt haben, oh, ich kann das ja auch. Und unsere Assistenz, die eigentlich für ganz andere Sachen eingestellt war, sitzt inzwischen in Kundenworkshops und vibe-codet da irgendwie Landingpages und publiziert die auf GitHub und ist total drin da. Ja. Und das löst auch ganz viel aus. Das macht ja was mit Menschen, wenn die sehen, oh, Technologie war bisher irgendwie was, das war so für ein paar Eingeweihte und nichts für mich. Ja, so wie ich kann keine Mathe, ist so, ah, nee, IT kann ich nicht. Und plötzlich sind die in der Lage, Dinge zu tun. Das ist ein ganz schönes Gefühl von Selbstwirksamkeit auch. Ne? Mhm. Ich brauche jetzt nicht eine riesen IT-Abteilung. Und das ist ein schönes Erlebnis, auch zu sehen bei den Menschen, was das auslöst.
Wie weit seid ihr da in der Journey, KI ins Unternehmen zu integrieren? Also vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr Einblick geben, wie so ein Tech-Stack bei euch aussieht. Also was für Tools werden benutzt? Hat man jetzt irgendwie ChatGPT eingeführt oder irgendwie eine andere Plattform? Benutzt ihr Coding Agents wie Claude Code?
Genau, ja, wir haben da auch eine Reise hinter uns. Auch wieder mit der Frage, was dürfen wir regulatorisch? Mhm. Wir waren am Anfang ein bisschen vorsichtig und haben gesagt, naja, unser Mutterkonzern setzt Microsoft Copilot ein. Da kannten wir also die regulatorischen Voraussetzungen, konnten wir uns ein bisschen ins gemachte Netz setzen. Und nach ein paar Monaten haben wir das dann gekippt, weil wir gemerkt haben, dass der Microsoft Copilot, ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, aber der kann einfach nicht mithalten mit all den Werkzeugen, die es da draußen noch so gibt. Gleichzeitig stellte sich dann die Frage, wie oft wollen wir denn dieses Spielchen spielen? Wer ist denn heute der Bessere? Man kann ja im Grunde keine Woche irgendwie bei einem Modell bleiben, weil dann schon wieder einer ums Eck kommt und sagt, ich bin ein bisschen besser. Wir haben dann aber gesagt, nein, der Unterschied zwischen Copilot, und das ist nicht nur das Modell, dann laufen am Ende ja auch die OpenAI-Modelle im Wesentlichen in den Rechenzentren von Microsoft, sondern das ganze Ökosystem, das ist so weit hinterher, da lohnt es sich definitiv eine Entscheidung zu treffen, zu wechseln. Wir wechseln zu Claude oder sind gewechselt zu Claude, weil das sowohl für die Entwickler mit Claude Code als auch im Arbeitsalltag mit Claude Cowork, ich müsste es mal bei den Gesprächen dabei gewesen sein mit meiner Finanzabteilung, die kam aus dem Strahlen gar nicht mehr raus, als sie gesehen haben, was sie da mit Excel machen können. Also wir arbeiten immer noch in ihrem Tool Excel, machen das aber mit Claude Cowork und können da Modelle rechnen und Prognosen für die Zukunft machen, hätten die vorher Wochen gesessen und das kommt jetzt auf Knopfdruck. Und deswegen ist es als Plattform gerade, ich will jetzt keine Werbung für Anthropic machen, erst recht nicht kurz vorm Börsengang, ist kein Endorsement, aber es ist jetzt gerade das Tool der Wahl. Das kann auch irgendwann mal anders sein. Das heißt, was wir versuchen, ist, alles drumherum so zu abstrahieren, dass es erstmal KI-agnostisch ist oder modellagnostisch ist, ne? Das heißt, MCP-Server, die sind ein bisschen sehr technisch, aber wir sind ja bei KI-Köpfe, dürfen das ja vielleicht auch, sind für uns so ein Mittel der Wahl, um bestimmte Systeme zum Beispiel zugänglich zu machen. Mache ich bei Kunden auch so, dass ich mir angucke, mit welchen Systemen arbeitet ihr, damit KI nicht einfach nur ein Chatbot ist, den ich ab und zu mal was frage, sondern ihm auch Kontext liefern kann, braucht die KI, wenn sie agentisch genutzt werden will, ja Zugriff auf das Wissen des Unternehmens oder in dem Fall von mir. Ich habe mein eigenes Second Brain, das hinter einem MCP-Server hängt, 15 Jahre Aufzeichnungen aus meinem Berufsleben und ich kann mit jeder KI, ob Claude oder ChatGPT, mit meinem Second Brain.
Das ist jetzt aber dann nicht quasi in deiner CEO-Funktionalität, sondern.
Das ist mein eigenes Brain. Second Brain, genau. Okay. Ich habe 1 Million Brains für meine Kunden und mein eigenes Second Brain. Super spannend. Aber so ähnlich funktioniert es natürlich auch. Du kannst auch Unternehmenswissen auf so eine ähnliche Art anstöpseln. Ja. Du kannst die ganzen Systeme, die du im Unternehmen brauchst, um Prozesse zu automatisieren, über MCP-Server KI zur Verfügung stellen. Mhm. Und wenn du dann irgendwann mal wechselst, dann stöpselst du wie beim USB-Stecker von einem Rechner an den anderen eben deine MCP-Server woanders hin. Das ist jetzt eine sehr spezifische technische Einstellung, aber ich glaube, dahinter steckt so ein bisschen ein Mindset zu sagen, KI ist nicht, das kaufe ich nicht irgendwo ein, sondern es ist ein bisschen auch Verständnis für, was es ist, was es kann, was es braucht, Kontext zum Beispiel, Zugriff auf Systeme, wie kann ich das so bauen, dass ich mich nicht in eine Abhängigkeit begebe, aus der ich nicht wieder rauskomme. Mhm. Und deswegen ist die Antwort gerade Claude, aber die kann in einem halben Jahr auch
Genau, aber also wie ich dich verstehe, ne, also der Stack da drunter mit MCP-Server, mit einer Infrastruktur, die die Daten für KI-Systeme zugänglich macht,
genau.
Ist ja dann letztendlich vendor-agnostisch, wie es
genau,
so schön heißt.
Genau, ne? Ganz genau. Ja. Also schon auch aus der Erfahrung der letzten Jahre, was unsere Cloud-Transition angeht, das werden wohl viele spüren, die sagen, oh, jetzt erhöht mal wieder Azure die Preise und ich habe aber gar keine Chance, da irgendwie rauszukommen, wo wir mit Containerisierung und so längst Technologien gehabt hätten, um uns das zu ersparen. Und den Fehler, glaube ich, sollten wir bei KI nicht schon wieder machen, dass wir uns wieder voll auf irgendeinen Anbieter committen.
Ja.
Und dann passiert irgendwas. Ich habe das schon bei Kunden auch gelebt, die dann voller Werf dann auf OpenAI, weil ist ja der Anbieter. Und wenn wir das nutzen, dann haben wir auch sofort die Mitarbeitenden auf unserer Seite. Und dann sehen sie plötzlich, was da politisch passiert und sagen, ach, jetzt finde ich es aber eigentlich gar nicht mehr so richtig gut. Jetzt würde ich gerne wechseln, aber jetzt kann ich nicht mehr.
Ja.
Das ist blöd.
Glaubst du, es wird irgendwann in der näheren Zukunft, nächsten Monaten vielleicht auch noch eine Alternative mit ins Rennen kommen? Also wie dynamisch, glaubst du, ist dieser Markt?
Schwer zu sagen. Wir haben ja bei den chinesischen Modellen gesehen, dass es überraschend schnell gehen kann, dass, sagen wir mal, wettbewerbsfähige Modelle auf den Markt kommen, mit angeblich jedenfalls deutlich geringeren Entwicklungskosten, sicher auch mit viel Anleihen an den großen Modellen, um es vorsichtig zu formulieren, will da niemandem was vorwerfen, ich kann es ja nicht beweisen. Das wäre jetzt natürlich kein europäisch gangbarer Weg da.
Ja.
Wir beteiligen uns auch als LyncTech an Forschungsprojekten, wo nochmal versucht wird, auch europäische Modelle zu bauen. Ich glaube nicht, dass man die Hände in den Schoß legen sollte und sagen, der Zug ist abgefahren. Das wäre fatal. Ich habe schon das Gefühl, so langsam kommen die Modelle, was die eigentliche Intelligenz des Modells selbst angeht, auch so ein bisschen an Grenzen. Inzwischen haben wir sie ja mit allem Weltwissen gefüttert und das war am Anfang quasi der Faktor schlechthin. Was soll denn da noch kommen? Es kann dann noch Spezialwissen und Daten aus dem eigenen Unternehmen dazukommen. Ansonsten sind es aber eher architektonische Fragen, ne? Dass ich Modelle mit Modellen sprechen lasse, wie Best of Breed oder der agentische Einsatz. Da können wir, glaube ich, immer noch, wenn wir smart sind, auch drüber nachdenken und mitmischen. Mhm. Und ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall da weiter Aktivitäten, weil jetzt zu sagen, wir geben auf und machen uns jetzt auf jeden Fall abhängig von Dritten, das wäre fatal bei dem Rennen.
Mhm.
Glaube ich, also, dass jetzt in den nächsten Monaten ein konkurrenzfähiges Modell aus Deutschland oder Europa kommt, was mit ChatGPT und Claude mithalten kann? Ehrlicherweise ja, nein.
Verfolgst du so ein bisschen die deutsche KI-Landschaft?
Ist ja nicht mehr viel da. Ist ja nicht mehr viel da.
Aleph Alpha.
Ja, genau, das meine ich ja. Da kannst du ja überall schon irgendwie Kreuz in Boden rammen. Ist schon bitter.
Also NNN. Ich glaube, wertvollstes.
Ja, dank einer Investition jetzt gerade. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Ich mag das. Ich benutze es hin und wieder auch mal auch bei Kunden und für mich selber. Aber es ist doch nur ein Layer oberhalb der eigentlichen Intelligenz sozusagen.
Ja.
Wenn man Anthropic und OpenAI sich anguckt, die haben alle analoge Modelle oder Möglichkeiten jetzt geschaffen mit Managed Agents und so. Haben die da lange einen eigenen Mode, wie man so schön sagt. Sehe es ehrlich gesagt nicht. Ich freue mich für NNN jetzt über die Investition, aber ich würde vermuten, das geht jetzt nicht mehr einfach so weiter.
Bisschen obsolet geworden durch vielleicht auch die Fähigkeiten von Harnesses wie irgendwie
genau.
Cloud Code.
Genau. Also ich als Ex-Software-Entwickler bin eigentlich immer schneller, mir selber irgendein Stück Code zu schreiben, der dann eine Aufgabe erledigt, als da in NNN irgendwelche Workflows zusammenzuklicken. Für manche Kunden ist es ein gutes Mittel, um so ein bisschen zu sehen, was da passiert, um selber auch mal einen Workflow zu ändern.
Aber aber wir freuen uns natürlich trotzdem über die Investition ein gutes Zeichen, starkes Zeichen auch in deutsche KI-Landschaft.
Ja. Brauchen wir noch mehr, ne?
Wir brauchen
mehr
Geldgeber. Viel mehr, ja, absolut, ja. Ja, vielleicht das nächste Cloud Code.
Who knows?
Oder die App, die noch niemand auf dem Schirm hat, die nochmal alles auf den Kopf stellt.
Ja,
glaubst du, es kommt so ein Moment nochmal, wo wirklich das sich, also viele sagen ja, ich glaube, es gab so einen Peak-Moment von Cloud Code um Jahreswechsel herum, wo relativ viel passiert ist, ganz viele auch aufgesprungen sind. Vielleicht hast du es vorher schon benutzt, aber dann wirklich auch sich eigentlich so die Meinung verfestigt hat, das ist quasi wie eine neue Disruptionswelle. Also man hat ChatGPT erlebt, aber das war quasi, das hat einfach die Experience mit KI zu arbeiten noch einmal.
Definitiv. Ja, also da um den Jahreswechsel, die Cloud Code, das war nochmal ein echter Gamechanger, zumindest für die Softwareentwicklung. Ne? Und dann aber die schnelle Adaption auch von Anthropic, die waren ja wahnsinnig gut darin zu erkennen, wo kann ich denn gerade im B2B-Umfeld jetzt irgendwie einen echten Unterschied machen. Ne? Die haben sich ja voll auf diesen B2B-Markt fokussiert. fokussiert, anders als OpenAI. Ja. Das hat wahnsinnig schnell dafür gesorgt, so mit Cowork und Co., dass du im Arbeitsalltag.
OpenAI fokussiert sich auch auf den B2B-Markt, nur vielleicht nicht so sichtbar.
Ist das so, ja? Also die Sachen, die sie gemacht haben, auch jetzt wieder die Image-Modelle und so, hat schon immer einen starken Marketing-Charakter Richtung Endkunde. Was ich jetzt nicht verkehrt finde, das macht ja auch irgendwie Spaß.
Die wollen beide Märkte bedienen.
Ja, und es ist die Frage, wie gut das funktioniert. Gefährlich, ja. Beides gleichzeitig immer alles machen zu wollen. Ne? Aber genau, Anthropic hat bis heute kein ordentliches Bildgenerierungsmodell. Und dann nutze ich eben dann OpenAI. Aber was so den Business-Kontext angeht, ist Claude da seit Dezember, glaube ich, echt ungeschlagen. Du hast gefragt, gibt es noch mal so einen Moment, keine Ahnung, habe keine Glaskugel und ich habe schon ein paar Mal gedacht, wir sind jetzt am Peak angekommen. Mhm. Weiß ich nicht. Ich denke, wenn noch mal so ein richtiger Unterschied kommt, dann vermutlich eher noch mal in einer anderen Technologiefrage. Ich habe das Gefühl, ich bin da nicht tief genug drin, kein KI-Forscher, aber dass so ein bisschen die Technologie mit den GPTs, also dieser speziellen Form von Transformer-Modellen, so ein bisschen an ihr Ende kommen. Und der jetzt habe ich gerade seinen Namen vergessen, Nikun von Meta hat sich ja jetzt noch mal selbstständig gemacht und arbeitet da ganz bewusst ja auch an anderen World Models. Ich glaube, das wird noch mal einen Unterschied machen. Mhm. Dann Roboter mit KI-Einsatz, die Welt noch mal anders wahrnehmen. Da kommt bestimmt noch eine Menge. Ich glaube nicht, dass wir jetzt so schnell einen KI-Winter, wie wir in meinen 70er hatten, noch mal erleben werden. Ich glaube, wir sind eher am Anfang von der Entwicklung. Das mag an den Börsen anders sein, da können wir eher noch mal einen Einbruch erleben, aber das hat dann andere Gründe. Ich glaube, technologisch sind wir noch ganz, ganz früh.
Okay. Ja, Björn, vielen Dank für das tolle Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe
vielen Dank
mitgenommen. Wir können optimistisch bleiben, dass die Energiewende die richtige Entscheidung war und wir letztendlich auch mit den neuen Technologien da gut zurechtkommen werden.
Wir haben es in der Hand.
Und es war auch sehr spannend zu hören, wie ihr KI schon intern nutzt im Unternehmen. Ich glaube, da seid ihr auch relativ fortgeschritten sozusagen in der Art und Weise, wie die Roadmap aussieht.
Ihr habt schon mehr Fehlschläge als andere.
Bitte?
Wir hatten schon mehr Fehlschläge als andere. Man muss experimentieren.
Ja, das auch immer. Ja, herzlichen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank, Paul.